Hallo, liebe Leute, willkommen zu einer neuen Runde des Podcasts.
Runde ist auch schön, ja. Runde hatte ich nicht auf der Liste. Moin.
Ach, muss ich jetzt meinen bei mir erstmal streichen?
Ja. Ach, ich habe so tolle Sachen hier, aber Runde habe ich tatsächlich auch nicht. Das ist schon witzig, wie viele doch auch relativ naheliegende Begriffe es gibt. Weil Veröffentlichung jetzt letztes Mal war ja auch nicht so abwegig. Und trotzdem kommen wir nicht auf
gleich schon die nächsten für in 2 Wochen. Da kommt gleich. Wobei ich arbeite immer noch an so einer Inside-Story. Da habe ich, also da kommt einer, damit wirst du gar nicht rechnen. Spannend. Aber da bin ich immer noch am Recherchieren. Aber ich sage nur so: Big News ahead, big news ahead, weißt du?
Bin gespannt. Ja. In 2 Wochen sagst du so großspurig, kriegen wir denn morgen noch mal eine kleine Podcast-Runde rein?
Ach so, nee, also dann für den übernächsten Podcast, einfach so.
Na gut, dann können wir das aber jetzt auch schon mal direkt am Anfang sagen. Also wenn wir jetzt nicht spontan plötzlich morgen noch mal eine Stunde Podcast aufnehmen können, dann wird nächste Woche noch mal ausfallen, weil ich da noch im Urlaub bin. Also gerade auf dem Rückweg und das wird ein bisschen zu knapp. Also außer ich nehme wieder im Urlaub auf, aber da habe ich mich jetzt mittlerweile gegen entschieden. Das war in Amerika ganz witzig, weil es auch weit weg war. Aber es ist immer ein bisschen unangenehm, im Urlaub aufzunehmen, sich da irgendwie hinzusetzen in so einem Hotelzimmer.
Deshalb, wo geht's nochmal diesmal hin?
Jetzt bin ich 2 Wochen Süddeutschland. Ich möchte ja jedes Bundesland Deutschlands einmal bereist haben dieses Jahr. Und wir hätten dann alle bereist bis auf Berlin. Durch Berlin sind wir zumindest schon mal durchgefahren. Das zählt vielleicht so halt. Ja. Und wir waren da ja auch schon mal längerfristig. Aber dann habe ich zumindest auch schon mal jedes deutsche Bundesland einmal besucht. Da freue ich mich schon drauf. Also Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg und Bayern sind noch ausstehend, um es komplett zu machen.
Witzigerweise bis Saarland habe ich noch nicht. Die anderen 3 habe ich alle schon mal.
Ach, spannend. Also ich glaube, in Baden-Württemberg war ich auch schon mal, in Bayern war ich auch schon mal. Rheinland-Pfalz, glaube ich, bin ich, wenn überhaupt, einmal durchgefahren mit dem Zug. Das kann man aber nicht zählen lassen. Ich bin auf jeden Fall nicht tief eingedrungen. Und Saarland, ja, da war ich noch nicht. Wer war denn schon mal im Saarland? Also ich glaube, der Umstand, dass man spontan sagt, boah, ich mache mal Urlaub im Saarland, ist gerade für jemanden aus Hamburg, glaube ich, recht gering. Jetzt mal so komplett diese ganzen Jokes von wegen Saarland und das ganze Saarland-Shaming mal ganz nebenan gestellt. Ich glaube einfach, ich habe bislang noch nie von jemandem in meinem Bekannten- und Freundeskreis gehört, dass die mal spontan Urlaub im Saarland gemacht hätten.
Nee, aber wo willst du da auch, also...
Also ich werde wir werden auch keine ganze Nacht im Saarland verbringen. Wir werden durchfahren. Wir sind in Trier am einen Tag.
Ja, da war ich damit. Ja.
Genau, Trier. Und dann fahren wir nämlich weiter zum Pfälzer Wald und dann auch weiter nach Heidelberg. Und von Trier bis zum Pfälzer Wald fahren wir halt über Saarbrücken und fahren dann durch Saarland durch, machen da auch 1, 2 Zwischenstopps, schauen uns das alles ein bisschen an. Aber, ja. Es ist so ein bisschen...
Entschuldigung. Nee, mach durch.
Es ist so ein bisschen Bremen, nur dass du in Bremen hast du noch halt die Bremen-Altstadt, das ist halt auch nur quasi eine Stadt. Und im Saarland, ja, weiß ich nicht, hast du halt Saarbrücken, also weiß ich nicht. Und die Saarschleife. Gut.
Ja,
nee. Also viel zu meinem Urlaub.
Wo du natürlich dann auch hinfahren kannst, wenn du schon in der Nähe bist, das ist aber auch nur ein kleiner Vorschlag.
Ja.
Du kannst ja in die Hauptstadt von Deutschland, wie Teddy Teckelbrand einst sagte, das ist doch Luxemburg.
Stimmt, könnte ich, aber das wird schwierig unterzubringen. Unser ganzer Plan ist recht knapp.
Warst du schon mal in Luxemburg?
In Luxemburg war ich noch nicht, nein. Weißt du aber, was wir tun? Also eigentlich war der Ursprungsplan, wir bleiben in Deutschland, aber weißt du, was wir machen können? Wir fahren ja Richtung Freiburg und verbringen da auch 2 Nächte bei Eugen.
Ja, einmal über Frankfurt.
Und dann fahren wir einmal rüber nach Straßburg. Beziehungsweise wir fahren wahrscheinlich, das Deutschland-Ticket gilt, glaube ich, nicht bis Straßburg. Wir fahren also soweit wir können und laufen dann den Rest nach Straßburg, weil dort wohnt tatsächlich jemand, den wir grob, also man kann ihn nicht als Freund bezeichnen, eher als Bekannten, den wir dort dann einmal besuchen wollen. Und dann sind wir auch kurzzeitig einmal in Frankreich. Bin gespannt.
Das ist natürlich, ja, da waren schon mehrere Leute kurzzeitig.
Ich glaube auch, in Frankreich kann schon mal die ein oder andere Person gewesen sein. So kannst viel aber zu meinem Urlaub. Da kommt ja später noch
ihr
mehr.
Ihr könnt ja bis Kiel fahren.
Genau, das ist auch der Plan. Wir fahren bis Kiel und dann geht's über die Brücke rüber. Ich gucke aber auch noch mal nach. Also vielleicht gibt es tatsächlich irgendwie eine Option, irgendeine Zuglinie, die im Deutschland-Ticket einbegriffen ist. Aber der aktuelle Plan ist, zu Fuß zu gehen.
So, Ole. Freiburg ist, von Kiel ist ja auch das bekannte Freudenstadt.
Ja.
Ist doch schön.
So, über meinen Urlaub reden wir wahrscheinlich im nächsten Podcast, weil wie gesagt, nächste Woche fällt er aus. Und dann kommt ja der nächste Podcast vermutlich am Wochenende um Halloween rum, wenn meine Weisheitszahn-OP das mitmacht. Von
das
der ich
passt
weiß,
ja gut.
Noch gar nicht weiß, ob ich das jetzt schon im Podcast gesagt habe. Aber ja, mir werden Weisheitszähne am 29. gezogen. Deshalb mal gucken, ob ich danach einsatzbereit bin. Einsatzbereit genug, um einen Podcast aufzunehmen. Und da können wir dann über alles Mögliche reden. Da ist auch relativ viel. Das Ding ist mir aufgefallen, wir haben diesen Podcast jetzt ja seit einem Jahr. Der läuft jetzt ja schon eine Weile. Das heißt, wir müssen gerade jetzt, wo wir dir diese ganzen Feiertage und Besonderheiten anfangen, aufpassen, dass wir uns nicht zu stark wiederholen. Also zum Beispiel über Ende der Sommerzeit haben wir doch bestimmt letztes Mal schon gesprochen. Und auch über Halloween haben wir letztes Mal schon gesprochen. So.
Ja.
Da muss man sich ja eigentlich gar nicht wiederholen und das wieder aufgreifen. Da gibt es ja durchaus spannendere Dinge wahrscheinlich, über die man reden könnte. Und auch wenn wir später dann in Richtung Weihnachten kommen, müssen wir aufpassen, dass wir nicht genau denselben Scheiß wie letztes Mal erzählen. Da sollte man
vielleicht einfach nochmal den gleichen Kram erzählen. So, ja.
Einfach, ja, weißt du, für die ganzen tausenden Zuschauer, die einfach neu dazugekommen sind, lohnt sich das total, diese Facts neu zu hören.
Ja.
Wir haben aber heute tatsächlich ein Thema. Ja. Und
Erzähl.
Wir hatten da schon länger drüber, also wir hatten darüber nachgedacht, das Thema zu bringen und sprechen auch immer ständig über dieses Thema. Nicht nur wir, sondern auch die ganze Welt. Es hält die Welt in Atem. Es steht wahrscheinlich schon im Titel. Es wird keine Überraschung sein. Wir haben es schon mehrfach angeteasert. Wir reden heute mal über KI, beziehungsweise das, was die Gesellschaft aktuell als KI bezeichnet, also künstliche Intelligenz, wo man sich ja zuerst direkt die Frage stellen sollte, was ist überhaupt KI, beziehungsweise was bezeichnen wir als KI? Weil letztendlich, wir denken ja, ich glaube, jetzt gerade in den letzten Jahren, die das aufgekommen ist, KI, das gängigste Beispiel ist ChatGPT, oder? Würdest du mir da zustimmen?
Ja.
Ja. Also ChatGPT, ja. So, ich glaube, damit hat ja auch das ganze Ding ist ins Rollen gekommen, weil ChatGPT veröffentlicht wurde und das ja wirklich doch sehr ein riesiger Sprung war. Es war sehr überraschend. Es hat mich auch geflasht, wie präzise und wie gut und überzeugend dieses Sprachmodell ist und entsprechend halt auch dynamisch auf Dinge antwortet, sich auf vorherige Sachen im Gespräch beziehen kann. Fand ich cool. Hat mich auf jeden Fall beeindruckt.
Ja, und wenn man ihm mal eine Chance gibt und da mal irgendeinen guten Anwendungsfall findet, dann kann das echt ganz geile Sachen machen.
So, genau. Ich habe auch sehr viele Anwendungsfälle gefunden. So, gerade am Anfang habe ich das einfach mal auch zum Spaß probiert, aber ich habe auch da schon, auch am Anfang so für 2, 3, ich erinnere mich jetzt nicht mehr an die Einzelfälle, aber zum Beispiel gerade am Anfang habe ich so Programmiergeschichten gehabt, wo ich irgendwann einfach aufgegeben habe, weil ich durch Googeln und durch Rumprobieren einfach nicht weitergekommen bin. Und habe ich ChatGPT gefragt, 2, 3 Anpassungen vorgenommen bei der Antwort und es lief. So, ich habe jetzt kein genaues Beispiel, aber das ist 2, 3 Mal bestimmt schon vorgekommen, dass mir da dieser Chatbot wirklich aus der Patsche geholfen hat. Und
ja,
sicherlich hätte ich das irgendwie anders rausfinden können, indem ich einen Freund dazu ziehe und wir da ewig raufstarren, aber es war halt einfach so viel schneller und effizienter. Das fand ich schon cool. Und ich erinnere mich auch daran, ich habe das irgendwann mal, das ist auch schon 2 Jahre her, das muss ich aufpassen mit der Zeit, ich sag mal 2, 3 Jahre könnte es schon her sein, da habe ich mich irgendwann mal hingesetzt und habe ChatGPT mit meinen ganzen Ideen zu meinem Fantasy-Buch beballert und bekam da halt teilweise, ich habe vor allem versucht rauszufinden, ob das irgendwie logisch Sinn ergibt, weil ich ja mein Buch gerne so ein bisschen auf Evolutionstheorie und auch Geografie, Geologie und so weiter, das soll ja alles irgendwie so ein bisschen Sinn ergeben, auch wenn es natürlich Fantasy ist und es da Magie gibt und so weiter, also eigentlich alles überhaupt nicht vergleichbar ist mit unserer Welt, aber irgendwie habe ich gerne so ein bisschen eine Art logisches Fundament und habe das halt in so einer spielerischen Art und Weise einfach an ChatGPT geballert, weil dieser Chatbot halt dieses Wissen aus tausenden Evolutions- und Geografiebüchern wahrscheinlich abrufen kann. Und dadurch habe ich so ein bisschen, ja, auch Erklärungen von ChatGPT bekommen, wie das, was ich mir überlegt habe, vielleicht sogar auf evolutionstheoretischer Sicht Sinn ergeben könnte. Das war ein total spannendes Prinzip und war so ein bisschen, also gerade damals konnte ich das mal gut vergleichen, ich habe ja auch schon ewige Diskussionen mit meiner Schwester, meiner Mutter und anderen Leuten geführt, stundenlang über mein Buch, um mir da Ideen zu erarbeiten. ChatGPT war im Prinzip genauso, nur dass ich da wusste, der wird niemals müde, mir zuzuhören, ist immer begeistert von jeder Idee, total geil, total motivierend und hat teilweise auch schneller wirklich Quellen, also man kann ja auch nachfragen, hey, könntest du mir die Quelle dazu geben oder kann so ein bisschen schneller Zusammenhänge erkennen und Rückschlüsse ziehen, gerade wenn es so um, ja, ich sag mal, Freitext, kreative Arbeit und so weiter geht, wo so sehr spezifische Faktenchecker gar nicht notwendig sind. Fand ich das total krass und es hat mir total weitergeholfen.
Ja.
Du kannst auch gerne mal ein paar Beispiele nennen.
Nee, ich muss sagen, ich habe auch dieses beim Programmieren, da habe ich es auch mal gehabt, dass einem das einfach so aus der Patsche geholfen hat, auch bei Problemen. Die LaTeX zum Beispiel, LaTeX-Codes, finde ich extrem praktisch. Nach dem Motto, ich brauche eine Tabelle, ja, dann nimm das. Ah, warte, ich muss aber eine Tabelle haben, bei der links die linke, also in der linken Spalte zeilenübergreifende Felder sind. Weißt du, das, was du bei Word mit Merge oder sowas machst?
Ja.
Und ja, na klar, dann nimm das. So, und jetzt, ach nee, ich brauche ein lachendes Einhorn mit drei Nasen oder sowas. Ja, hier, nimm das. So, und dann denkst du so, toll, schön. Ich habe einmal für die Schule im Praktikum sollten wir Wahlrecht, also da war das Thema Wahlrecht in der 8. Klasse und wir haben uns mit ChatGPT so 5 fiktive Wahlszenarien, Wahltage quasi überlegt, in denen aber bewusst die Grundsätze einer demokratischen Wahl verletzt werden. Und das waren dann so kleine Stories, die gingen so über so eine halbe DIN A4-Seite, waren auch recht einfach geschrieben, also gar nicht so unbedingt jetzt auf Fachwörter hinaus, sondern das war alles so locker flockig, dass das auch die SchülerInnen recht gut lesen konnten, glaube ich. Man hätte auch noch ein Bild sicherlich dazu machen können, das haben wir jetzt nicht. Ich habe auch nicht Plus, muss ich dazu sagen, ich habe nur das so. Ja. Man hätte auch noch ein schönes Bild sicherlich dazu machen können, dann wäre es sicherlich richtig rund gewesen, irgendwie noch so diesen. Aber und daran konnten sie dann analysieren und der Gedanke war halt, dass man das abstrahiert auf fiktive Länder, kann man ja die Wahl richtig scheiße machen. Ne? Also, weil selbst also freie Wahlen oder kein Land würde, oder andersrum, es ist schwer, über konkrete Fälle zu reden, weil natürlich die Darstellungen auch immer unterschiedlich sind. Und wenn wir jetzt über das und das Land reden, dann ist es halt auch irgendwie bedient man dann so Stereotype und sagt, naja, okay, dann die Wahl so und das ist so und so und so, alles doof.
Ja.
Wenn man natürlich über fiktive Länder redet, dann kann man die richtig schön scheiße machen. Und keiner hat das Gefühl, er fühlt sich jetzt irgendwie angesprochen. Und du erläufst auch nicht Gefahr, dass da irgendjemand sitzt, der möglicherweise dann sich dadurch auch nicht so ganz toll fühlt, weil das möglicherweise ein Land ist, zu dem man eine Connection hat. Sondern du kannst es wirklich du kannst es richtig bewusst scheiße machen und keiner fühlt sich angegriffen. Das hat ChatGPT echt ganz gut gemacht. Ich habe auch eine Klassenarbeit neulich von mir mal von ChatGPT lösen lassen und habe so gedacht, so, okay, interesting.
Ja.
Also das ist schon...
Es ist schon beeindruckend, das stimmt. Also gerade weil wir aus einer Zeit kommen, wo es das vorher nicht so in der Form gab. Und weil wir auch beide grundlegende Programmierkenntnisse haben und wissen, wie viel Aufwand es eigentlich theoretisch wäre, sowas zu programmieren. Ich glaube, also das kommt bei mir zumindest mit rein, dass ich hatte in der Uni hatte ich immer so ein bisschen neuronale Netze, nichts anderes ist das ja, um so ein bisschen Machine Learning und alles, was in die Richtung KI in Anführungszeichen geht, zu verstehen. Und ich fand das immer unglaublich komplex. Und das irgendwie auf einem Level hinzukriegen, wie das ChatGPT macht, da habe ich so schnell nicht mit gerechnet. Also, dass das irgendwann mal kommen würde, da habe ich das schon gesehen. Die Entwicklung ging ja auch dahin. Und man hat auch, bevor ChatGPT kam, immer mal wieder so Ansätze gefunden oder gesehen, weil es in Richtung Machine Learning ging, wo Muster erkannt werden und wo ich immer dachte, oh, das ist ja krass. Und so selbstfahrende Autos gab es ja vorher auch schon. Die haben ja auch immer so ein bisschen, ging ja in die Richtung, ne? Mustererkennung. Ja. Und Reproduzierung, mehr ist das ja nicht. Aber irgendwie kam ChatGPT überraschend schnell und ich war sehr überrascht davon und bin es eigentlich auch immer noch und es setzt sich ja nur genauso rapide und schnell fort. Und was ich noch sagen kann, was ich halt auch immer total praktisch finde, ist, wenn ich irgendwie in ein Thema neu reinkomme oder irgendwie, wenn auf der Arbeit gesagt wird, ja, wir müssen mal ganz schnell überprüfen, können wir das machen, wie großer Aufwand ist das und so weiter und so fort. Wir haben auf der Arbeit einen eigenen Sprach-Chatbot, KI, wie auch immer. damit halt firmeninterne Informationen nicht in ChatGPT reingeschmissen werden.
Haben wir an Schulen auch tatsächlich.
Genau, genau. Also ich glaube, das ist mittlerweile auch relativ gängig, dass Unternehmen das anbieten. Und da schmeiß ich halt einfach irgendwie die Informationen an und sage, hey, kannst du mir mal ganz kurz eine grobe Aufwandsschätzung geben und schauen, wie aufwendig das wäre? Und wenn dann da steht, ja, also wahrscheinlich dauert das länger als 2 Wochen, dann kann ich sagen, okay, das ist wahrscheinlich nicht sinnvoll, das jetzt anzufangen und so weiter. Oder auch ein ganz genereller Überblick zu einem Thema, von dem ich bislang noch nie was gehört habe. Da weiß ich oft auch überhaupt nicht, wo ich im Internet anfangen soll zu suchen, weil nicht für jedes Thema gibt es ja auch einfach ein Schritt-für-Schritt-Tutorial, wo der erste Punkt ist Getting Started. Das ist halt leider nicht bei jedem Thema der Fall. Und gerade wenn es komplexere Sachen gibt. Und du hast leider auch nicht jedes Mal jemanden im Team, der es selbst perfekt weiß und es dir beibringen kann. Deshalb.
Naja, ich hab ja irgendwann zu ChatGPT gesagt, ich möchte Persisch lernen und die Sprache möglichst systematisch lernen.
Ja.
Und Ich, es war in den Sommerferien, jetzt habe ich im Moment einfach keine Zeit, aber ich muss sagen, den Fortschritt, den man macht, weil wenn man sich das so, wenn man ja irgendwie sinnvoll an das Thema, halt genau wie du meinst, sinnvoll an das Thema rangebracht, ne?
Ja.
Man bekommt irgendwie einen Einstieg, du musst nicht irgendwo anfangen und dann kannst du immer noch, wenn du so einen Überblick hast, dich ja weiter einlesen.
Ja.
Also das finde ich zum Beispiel wichtig, dass man irgendwann dann den Sprung macht, dass man sagt, okay, jetzt habe ich das Gefühl, ich habe eine Idee, worum es geht und vielleicht weiß ich sogar, wo ich es finde. Dann gucke ich mal, ob ich zum Beispiel ein öffentlich zugängliches Buch finde oder ein Lernheft, zum Beispiel jetzt zu einer Sprache. Gibt es so Workbooks, die teilweise auch frei erhältlich sind, um dann einem lektorierten, also geprüften Werk zu folgen.
Das ist ähnlich wie bei Duolingo damals, dass ich ja auch gemerkt habe, okay, Duolingo kann dir nur so viel weiterhelfen, bevor du was anderes suchen musst.
Ja, klar. Irgendwann willst du ja auch das Gefühl haben, dass du das nochmal geprüft hast. Und Bücher sind halt lektoriert und das ist halt nochmal ein anderes Level als ChatGPT.
Das ist genau das Problem. Also das wäre mein nächster Punkt auf der Liste gewesen.
Ja, Probleme habe ich auch ein paar.
Genau, also wir haben jetzt erstmal schön angefangen, von wegen so, das war unser erster Wow-Effekt, wofür wir es benutzen und so weiter, aber es gibt ja durchaus so das ein oder andere Problem und das darf man niemals vergessen und das Schöne ist, dass es ja auch nicht vergessen wird. Also als allererstes, weil es gerade schon so offensichtlich auf dem Tisch liegt, Fakten checken. Also es ist halt einfach Fakt, dass Sprachmodelle wie ChatGPT Fehler machen. Und das liegt auch schon in der Natur der Sache, weil was ist die KI, ich finde diesen Begriff so hochgestochen, weil eigentlich ist es ja keine künstliche Intelligenz in dem Sinne oder so wie man das aus Filmen kennt, dass da ein Roboter Eigenleben entwickelt oder ähnliches, davon sind wir ja immer noch ewig weit entfernt. Das ist ja nichts anderes als ein Berechnungsmodell, welches Wort für Wort aufgrund eines extrem großen Datenbestandes, den es irgendwo eingelesen hat, klar, aber trotzdem Wort für Wort einfach nur die Wahrscheinlichkeit berechnet, wie wahrscheinlich das nächste Wort sein könnte und dann halt immer weiter daran anknüpft. Also einfach immer alle Wörter, die es vorher schon generiert hat, zusammenlegt mit all diesem riesen Wortbestand und so weiter, den es mal irgendwann eingelesen hat und darauf trainiert wurde, einfach die Wahrscheinlichkeit berechnet, welches Wort sollte als nächstes kommen. Was ergibt mathematisch am meisten, also was ist die höchste Wahrscheinlichkeit mathematisch? So, das ist jetzt extrem stumpf formuliert und jeder, der sich damit extrem gut auskennt, wird wahrscheinlich 20 Sachen anmerken können, die da gerade falsch oder unpräzise waren, aber lassen wir es mal dabei. Also es ist ein Sprachmodell, was halt irgendwie mathematische Wahrscheinlichkeiten für Wörter berechnet. So, und da können natürlich logischerweise, also es liegt ja schon, es ist ja fast schon offensichtlich, wenn man es so formuliert, ganz viele Fehler bei passieren. Und darum fand ich es auch so überraschend, wie wenig Fehler passieren, wenn man mit ChatGPT redet, beziehungsweise wie natürlich das am ersten Mal vorkommt. Ich hatte natürlich ganz viele Situationen, wo ich, wenn ich ein bisschen mehr ins Detail bin oder auch wenn ich nach Programmierlösungen gesucht habe, die ein bisschen fachspezifischer waren, dass da Dinge zurückkamen, die einfach nicht funktioniert haben, wo ich als Mensch sofort gemerkt habe, das kann nicht funktionieren und so weiter. Auch da kann man theoretisch ja einfach dasselbe nochmal fragen und sagen, hey, da ist ein Fehler drin, korrigier mir das bitte. Aber da merkt man schon relativ schnell, es ist halt nichts anderes als ein Good Guess. Es ist einfach mal drauf losgeraten und geschaut, was so anhand dem ganzen Basiswissen, was ChatGPT besitzt oder andere Chatbots, was da am meisten Sinn ergibt, was als Antwort zurückkommen könnte. So, und das ist halt, das ist, würde ich sagen, auch schon mal ein Problempunkt Nummer 1, weil ich finde, das wird häufig nicht klar genug formuliert oder rübergebracht, weil ich kenne ganz, also auch in meinem Unternehmen ist immer so dieses, wie es formuliert wird, also die allgemeine Wunderwaffe, dass die Lösung für alles. Und ja, fragt einfach, das nehmt das, bla bla bla. Und klar steht dann irgendwo kleingedruckt immer, hey, das kann Fehler machen, bitte überprüft es nochmal. Das Problem ist, ganz viele Leute tun es am Ende doch nicht. Und selbst in meinem eigenen Team gibt es Menschen, die schon auf mich zugegangen sind und mir gesagt haben, hey, ich benutze da hier die Autovervollständigung von der KI und mir dann gesagt haben, boah, da kam ja gerade nur Schwachsinn raus und sich da aber auch total drüber, wie sagt man das, total verärgert darüber waren, nicht schockiert, das ist zu viel, aber ne, ich übertreibe mal ein bisschen, so quasi schockiert waren darüber, dass da jetzt was Falsches zurückkam, weil wie kann der Chatbot das wagen? Das ist doch der Chatbot, das ist doch die KI, wie kann die Fehler machen? wo ich mir dann, ja, komm mal ein bisschen runter, es ist ja logisch, dass, weil es ja nichts anderes ist, als so Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, da natürlich auch Schwachsinn bei rauskommen kann. Gerade bei so Code-Completion, wenn du was schreibst und dann wird vorgeschlagen, was als nächstes kommen könnte. Weiß nicht, bei mir hat das in 50% der Fälle geholfen. Und ich sehe auch, wie ich, wenn ich Sachen programmiere, das tatsächlich bewusst ausstelle, weil es mich häufig auch einfach ablenkt und auch die falsche Fährte führt. Wenn dann die KI irgendwas munter vorschlägt und ich das schon sehe und dann darüber nachdenken muss, ob es richtig oder falsch ist, anstatt einfach meinen eigenen Gedanken zurück zu Ende zu führen, zum Beispiel.
Ja.
Das ist halt, also das ist ein großes Problem, einfach die Richtigkeit von dem, was gesagt wird, dass das von vielen Menschen einfach hingenommen wird, dass es zu schnell als wahr verkauft wird und als wahr einfach hingenommen wird.
Naja, ich habe zum Beispiel vorhin, also wo die KI nicht gut ist, ist in Mathe. Also ja. Mathematische Zusammenhänge und sowas sind schwierig. Ich habe eine Textaufgabe gesucht, das kann ich ja jetzt auch problemlos sagen, die Arbeit ist ja geschrieben.
Ja.
Und da fliegt eine Rakete und die fliegt nach genau 200 Metern, landet sie auf dem Boden. Mhm. Und die startet bei 1,80 Meter, weil der Mann die aus der Hand schießt. Völlig logisch. nee, Pfeil und Bogen. Ich habe es ja geändert auf Pfeil und Bogen, weil ich dachte, ja. Nee, also eine Rakete aus der Hand schießen lassen, das macht man eigentlich nicht.
Das macht man ja wirklich probieren. Nicht.
Also Pfeil und Bogen aus 1,80 Meter, ne, wenn du den Bogen so hochhältst, dann startet der genau auf 1,80 Meter Höhe. Und ja. Dann soll ist eine Funktion und die sieht sehr kompliziert aus. Und da ist tatsächlich, wenn du 200 einsetzt, dann kommt 0 raus. Das ist dann die Parabel und am Ende ist er wieder unten.
Ja.
Und jetzt wollen die eine Probeklausur haben und ich habe zu ChatGPT gesagt, du gib mir doch mal eine Aufgabe, die so ähnlich ist wie diese. Ne? Mhm. Also damit, das finde ich zum Beispiel ganz gut, dass man einfach sagt, gib mir doch mal alternative Aufgaben. Mhm. So. Da kam dann der Fußballer. Übrigens ganz interessant, reden wir sicherlich gleich auch noch drüber, hätte ich gleich auch noch was, zum Thema Vorurteile und Bias und sowas.
Ja, ja, stimmt.
Es kam der Fußballer, der einen Ball aus einer Höhe von 50 Zentimeter über dem Boden schießt. Und jemand schaut sich die Flugkurve an und nach 50 Metern kommt der Ball auf den Boden auf.
Ja.
So. Alles danach ist egal, also Aufprall und sowas ist egal und dass der wieder hochfliegt. So, und dann war natürlich der Sinn wieder, es sollen zwei Funktionen vorgeschlagen werden und eine davon erfüllt die Bedingung und die andere nicht. Mhm. Bei meiner Klassenarbeit war das so, dass der Startpunkt nicht stimmte. Also, dass sozusagen bei der einen startet der bei 2,5 Metern und bei der anderen nach 1,18 Meter. Und dadurch kann man sozusagen ausschließen, nee, also die Funktion kann es nicht sein, weil hier ist der Startpunkt zu hoch.
Ja.
Und hier hat mir jetzt ChatGPT zwei Funktionen vorgeschlagen. Bei der einen, die Startpunkte waren gleich, aber bei der einen kommt, wenn du 50 Meter einsetzt, nicht 0 raus. Bei der richtigen aber auch nicht. Das habe ich dann mal nachgerechnet. Der kommt nicht genau bei 50 runter. Der kommt bei etwa 52, so und so runter.
Ja.
Was nicht in der Klassenarbeit war das absichtlich, sondern etwas beschissen. Die Funktion sieht beschissen aus, weil du Brüche brauchst.
Ja.
Damit bei 200 exakt 0 rauskommt. Du sagst, jo, geil, da steckt der Pfeil im Boden. Hier kommt aber nicht genau 0 raus. Das heißt, jetzt muss ich den Text extra noch ändern und habe gesagt, nach etwa 52 Metern, etwa, sodass du da eingibst und da kommt dann 0,0 und so raus. Also bei 52 kommt 0,0 so raus und das ist fast 0.
Ja.
So, das erfüllt das etwa in einem mathematisch umgangssprachlichen Sinn. Aber da habe ich dann so gedacht, so, okay, scheiße. Ja, also da hat nicht funktioniert. Das war nicht genau das, was ich wollte.
Ja, das ist auch genau das Problem. Also Sprachmodell sagt es ja eigentlich schon im Namen. Ist ja ein Sprachmodell und kein Mathemodell. Ja. Weil, und darum fand ich das ja so schön, mit ChatGPT über mein Buch zu reden. So ein paar Ideen zu bekommen, die ich so und so vielleicht verwenden könnte, wie mit einer echten Person über Dinge zu quatschen. Und teilweise ist halt auch einfach ganz interessant, über irgendwas zu reden. So, weil es letztendlich nichts anderes tut, als Worte und Text zu generieren. Und da irgendwie vielleicht eine Art, ja, sinnvolle Satzstruktur reinzubauen. Alles, was darüber hinausgeht. Ich habe auch immer mal Videos gesehen, wo die ChatGPT Schach spielen lassen haben. Und irgendwann fängt ChatGPT einfach an, irgendwie beliebig
neue... Ja, das hast du mir mal gezeigt.
Ja, das habe ich dir sogar gezeigt. Ne? Dann einfach irgendwie neue Bauern und Damen auf dem Spielfeld spawnen zu lassen oder an irgendwelche Stellen zu teleportieren, wo es gar keinen Sinn ergibt. Weil ChatGPT einfach keinen logischen Speicher in dem Sinne hat und echte Berechnungen für diese spezifischen Probleme ausführt. So, es ist immer nur Basis die Sprache. Das heißt, die Sprache muss stimmen. Alles, was dann fachlich und logisch im Hintergrund in dieser Sprache präsentiert wird, wird nicht nochmal extra geprüft und verifiziert. Und das ist, glaube ich, auch schwierig und sollte man sich im Kopf behalten. Du wolltest noch was zu Vorurteilen sagen.
Genau, wir hatten jetzt vorgestern tatsächlich eine Ganztagskonferenz an der Schule zum Thema KI.
Eieiei, okay, stimmt, hattest du erzählt.
Da geht es natürlich vor allem um Schule und KI. Es war ganz lustig, als du mir das Thema vorschlugst, das war, glaube ich, letzte Woche, da habe ich dann zu dir gesagt, wollten wir es vor 2 Wochen, also im vorletzten Podcast machen, sind dann aber aufgrund der ganzen lustigen Witze in Nuss da nicht zugekommen.
Ja, stimmt.
Aber das war eigentlich ganz gut, weil so war die Fortbildung noch und jetzt bin ich also ganz fortgebildet, natürlich.
Du bist total fortgebildet, jetzt
bin ich ein absoluter Experte. Und da war ein Aspekt, der natürlich berücksichtigt wurde, also diese KIs werden ja trainiert, ne? Und mit Daten eingespeist und sie greifen ja auch auf Daten zurück. Und es ist nun mal so, dass das digitale Wissen der Menschheit, vor allem das Wissen des globalen Nordens, also vor allem das Wissen des globalen Nordens ist.
Ja.
Weil der digitale Zugang im globalen Süden halt nicht so gegeben ist wie im globalen Norden. Das heißt nicht, dass die Leute doof sind, das heißt nur, dass sie einfach nicht den Zugang zum Internet haben, den wir haben.
Ja, und auch theoretisch, genau, zum einen das, aber halt natürlich auch wahrscheinlich, weil irgendwie die Anzahl an Wissensquellen, auf die zum Beispiel ChatGPT trainiert werden kann, endlich sein muss, weil sonst könnte man diesen Bot ja für immer, also machen sie ja theoretisch auch, aber es muss ja eine Art Priorisierung geben, welche Quellen werden zuerst überhaupt verarbeitet. Und da wird man sich wahrscheinlich auch eher auf stark westlich geprägte Quellen konzentriert und fokussiert haben.
Und das ist halt das Problem. Und wir wissen auch zum Beispiel nicht, wie die Schrifterkennung funktioniert. ChatGPT kann sicherlich die westlichen Sprachen ganz gut lesen.
Stimmt.
Die Frage ist dann, wie es ist mit dem Alphabet. Bei Arabisch ist es sicherlich auch noch dabei. Ich meine, Saudi-Arabien ist ja auch hochkapitalistisch. Aber sobald du dann zum Beispiel nach Äthiopien gehst, wo es die Berbersprachen in Marokko, weiß ich jetzt nicht, ob die KI dafür sozusagen dann noch das Material und auch die Ressourcen hat, um die als Wissen zu interpretieren, zu übersetzen und dann auch weiterzugeben. Und das Interessante ist, dass dann eben der Redner, der Referent, es gibt dieses Beispiel, draw a picture of an African doctor healing a child with pale white skin. Also mache das Bild eines afrikanischen Doktors oder ein African doctor, das ist ja im Englischen ist das Wort ja auch geschlechtsneutral.
Ja.
Wie er ein Kind mit einer weißen Hautfarbe heilt. Könnte ja zum Beispiel das Szenario sein, jetzt mal ganz doof, da steht ja nicht wo, in einem europäischen Krankenhaus arbeitet ein schwarzer Arzt und der ist Kinderarzt und der heilt gerade ein Mädchen oder eine schwarze Kinderärztin, die heilt gerade einen Jungen oder ein Mädchen mit weißer Haut. So als
Wie auch
Beispiel.
immer, ja. Wird
Was
sicherlich auch
kommt?
vorkommen in europäischen Krankenhäusern.
Wo
Ja.
kommt es vor?
Ja.
Dass, aber es kommt was anderes raus. Der Arzt ist erstmal weiß.
Ja.
Also entspricht nicht dem, was man bei African Doctor vielleicht im Kopf hat. Ich habe ja jetzt auch gesagt, ein schwarzer Arzt, weil man irgendwie das Gefühl hat, dass der große Teil der afrikanischen Bevölkerung eher schwarz ist. Trotzdem wird der Arzt weiß dargestellt. Also fast eher in so einem kolonialen Sinne. Der kann natürlich
Ja.
Afrikaner sein, aber zum Beispiel in Südafrika sind die Weißen eigentlich die Nachfahren von Kolonialisten.
Stimmt, ja.
Und das Kind, obwohl da steht Pale White Skin, ist trotzdem schwarz.
Ja.
Das heißt, es entsteht sofort dieses paternalistische, dieses kolonialistische Bild, dass
Ja.
der weiße Mann dem armen schwarzen Kind helfen muss.
Es
Und
ist,
der Arzt
ja.
ist natürlich auch ein Mann. Und auf dem dritten Bild, das er gezeigt hat, und das ist eigentlich das Beste, ist plötzlich eine Giraffe im Hintergrund.
Es
So,
ist,
warum
ja,
ist
klar.
plötzlich in dieser Behandlungssituation eine Giraffe im Hintergrund? Natürlich, weil zu Afrika irgendwie eine Giraffe gehört.
Ich finde, das ist, geht jetzt ja schon weit über ChatGPT hinaus, weil ChatGPT macht ja eigentlich nur Sprache. Es gibt ja weitere Varianten. Es gibt ja auch, ne, wie gesagt, Bildgenerierung und Audiogenerierung und so weiter. Und klar, also letztendlich existiert das Problem über alle neuronalen Netze hinweg, über alle Sprachmodelle und KI, in Anführungszeichen, Modelle hinweg, dass sie halt sehr stark westlich geprägt sind und immer genau diesen Blick darauf haben, eben weil die meisten Modelle, wenn nicht sogar alle, genau auf solche Inhalte trainiert sind. Und ja, hast du noch mehr dazu zu sagen, bevor ich jetzt quasi den Schwenker zum nächsten Thema mache?
Bei meinem Beispiel für die Klassenarbeit, da war es auch der Fußballer.
Ja.
Also, jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, ne, so, der Fußballer schießt in Matheheften, aber es hätte auch eine Fußballerin sein können. Die Wahrscheinlichkeit war 50-50.
Ja, eigentlich.
Ich
sie hätte 50-50 sein sollen, aber da auch wieder, ne, es wurde auch wahrscheinlich vielen Texten trainiert, wo vermutlich 80-90% der fußballspielenden Menschen männlich waren und entsprechend
und
so.
Wahrscheinlich auch Textaufgaben aus Mathe. Textquellen wurden genommen und da sind es halt auch immer Männer. Das ist dann natürlich aber auch das Problem, dass natürlich jetzt auf der anderen Seite, muss man ehrlicherweise sagen, die KI ja auch nur das wiedergibt, was nun mal vor allem die herrschende Klasse aus der westlichen Gesellschaft denkt. Für die sind nämlich vor allem Männer Fußballer.
Es ist halt genau dieses Ding, also dass die KI generell erstmal per se keine Schuld an irgendwas hat, was sie berechnet, ist logisch, weil das ist ja nichts anderes als ein statistisches Wahrscheinlichkeitsmodell. Da passiert ja nichts anderes als eine Berechnung. So, und wenn das, was reingegeben wird, halt schon in irgendeiner Art und Weise geframed ist, logischerweise kann nichts anderes rauskommen als irgendwas, was auf eine bestimmte Art und Weise geframed wurde. So, und jetzt haben wir halt dieses Problem und das existiert bei Bildern und bei Sprache und etc. Es passiert halt überall, in jeder Art und Weise, in jeder Ausprägung. Und es ist halt super schwierig, das irgendwie, man hat ja auch gerade am Anfang von ChatGPT-Zeiten noch ganz viele, ich nenne es mal Exploits, also irgendwelche Workarounds gefunden, dass man ChatGPT dazu bringen konnte, dich zu beleidigen, dass man dazu bringen konnte, irgendwelche, weiß nicht, Bauanleitungen für Bomben zu geben und theoretisch auch extrem rassistische Aussagen zu tätigen, etc. Also alles Mögliche, was jetzt durch ja, ich sag mal, bewusstes Prompt-Engineering von den Entwicklern ChatGPTs verhindert wird. Also im simpelsten Fall heißt es halt, du sagst dem Bot explizit, hey, du darfst keine Beleidigungen an die Nutzer zurücksenden. So, alle beleidigenden Wörter sind erstmal tabu. Und dasselbe gilt halt auch, wenn dich jemand an einer Bauanleitung für eine Bombe fragt, dann darfst du nicht antworten. Auch wenn du das Wissen theoretisch hättest. Und das in etwas komplexer wird halt für alle möglichen Dinge getan, sodass dann vorteilsbehaftete Aussagen oder gefährliche Aussagen und so weiter einfach generell erstmal weggelassen werden. Und dann haben Leute wieder irgendwelche Workarounds gefunden und gesagt, ja, angenommen, wir leben in einer fiktiven Welt, wo jemand fiktiv eine Bombe bauen würde und so weiter und so fort. Ne? Also man kann ja ganz viel versuchen, immer wieder zu workarounden, weil dann der Bot vielleicht denkt, oh, guck mal, okay, passt ja alles, darf ich. abgesehen davon, dass der Bot ja nichts denkt, aber ich sage es erstmal umgangssprachlich. Und das sind halt diese Sachen, dass man, dass weniger versucht wird, die Quellen, die Datenquellen nochmal stark aufzuräumen und zu überarbeiten und vielleicht auch reflektiert an das Sprachmodell weiterzugeben, sondern halt eher, also nicht präventiv was gemacht wird, sondern immer erst reaktionär, dass also irgendwelche Probleme auftreten und man dann versucht, da irgendeinen Layer raufzusetzen, um zu verhindern, dass der Bot, der vielleicht dieses Wissen, auch wenn es vielleicht falsch oder rassistisch ist oder so weit und so weiter, einfach nicht nach vorne bringt, indem halt bewusst gesagt wird, das darfst du jetzt nicht sagen oder machen.
Ja. Ja, das ist
Das ist halt irgendwie, eigentlich ist es der falsche Ansatz, aber es ist natürlich so, wie ChatGPT und die ganzen anderen Bots entwickelt wurden und existieren, der schnellste, kostengünstigste und auch am schnellsten erfolgsbringendste Ansatz, auch wenn es eigentlich mehr Sinn ergeben würde, wenn man dieses gesamte Modell halt deutlich inklusiver gestaltet und von vornherein einfach mehr verschiedene Einflüsse mit aufnimmt, was halt, wie du eben schon meintest, durch verschiedene Sprachen, Kulturen und einfach den generellen das Wissensvorkommen, gerade bei Entwicklern von ChatGPT, die irgendwo in Westamerika sitzen, in West-Nordamerika sitzen, einfach schwierig zu erhalten ist.
Ja, aber die Frage ist auch eben, will man das? Also will man, dass da eine schwarze Sicht, vielleicht auch eine schwarze kritische Sicht auf den globalen Norden wiedergegeben wird.
Klar, das ist oder die zweite Frage, aber da ist halt auch wieder die Sache,
Am Ende Machterhalt und Informationen, es ist natürlich schwierig. Also, wie gesagt, die KI ist nicht böse. Die KI ist nicht böse, die ist frei von Moral. Aber es ist natürlich die Frage, sind die Leute, also jeder Mensch hat da irgendwelche Interessen. Und
na klar.
Ja, und das ist so das Problem. Und ich meine, Elon Musk ist ja, finde ich, immer so ein Beispiel. Der war ja irgendwie total gefeiert. Und ich glaube, er wurde auch von sehr vielen Leuten gefeiert, die ihn jetzt nicht mehr feiern, weil er halt
ein riesen Arschloch ist, ja.
Weil er halt jetzt auch öffentlich zeigt, dass er komplett durchgeknallt ist.
Ja, gerade auch in Amerika, wo ja die aktuell regierenden Republikaner im Prinzip alle, oder Trump spezifisch, also alles, was KI betrifft, unreguliert laufen lassen. Ja, gut, also keinerlei Auflagen geben von wegen, hey, vielleicht wäre es sinnvoll, spezifisches Framing oder spezifische Moralvorstellungen bezüglich der Trainingsarten von KIs zu überdenken oder zu regulieren, einfach komplett weggelassen wird. Das ist auch nochmal ein Riesenproblem, oder es könnte in den nächsten Jahren zu einem Riesenproblem werden, noch einem größeren Problem.
Naja,
Vorurteile. Also ein Riesenthema. Es gibt noch zwei weitere Sachen, die ich auf der Liste habe, die ich gerne noch behandeln würde. Ob du noch mehr hast, kannst du natürlich auch gerne Sachen einwerfen.
Nee, erzähl erstmal.
Okay, tschüss.
Nee, vielleicht kommt mir noch was in den Sinn.
Bestimmt. Die nächste Sache, die nämlich auf der Liste steht, ist eine Sache, die ich ganz häufig in den Kreisen mitbekomme, in denen ich mich normalerweise online rumtreibe. Also auf
Blue Sky. Eins habe ich noch zu ChatGPT, aber mach erstmal.
Schreib es dir auf und vergiss es nicht. In den Discord-Servern, weil ich bin ja ganz häufig mit kreativ arbeitenden Menschen zugange. Also Künstlern, Zeichnern, Musikern und so weiter. Und das ist jetzt weniger ChatGPT selbst, aber halt viele andere KI-Modelle, die, weiß ich nicht, Images, also Grafisches generieren oder Musik generieren, die kreative Arbeit. Weil viele Meinungen, die ich dazu höre, ist, dass den tatsächlich freischaffenden Künstlern, egal in welcher Art und Weise, durch die KI Konkurrenz geschaffen wird und dass teilweise Aufträge quasi entgehen durch immer verfeinertere KI-Modelle. Also das simpelste Beispiel ist halt, wenn jetzt jemand ein Profilbild für ein Online-Netzwerk haben möchte, in einer bestimmten Art und Weise, kann es immer mal wieder vorkommen, dass man irgendjemanden, der gut zeichnen kann, sagt, hey, ich gebe dir jetzt 30 Euro, 50 Euro, wie auch immer, wie viele Details das haben soll, und du kannst mir mal in den nächsten 2 Wochen ein hübsches Profilbild zeichnen. Dadurch habe ich irgendwas Eigenes, was mich auszeichnet und was für meine Online-Präsenz irgendwie einen guten ersten Eindruck gibt. Und Das ist jetzt das simpelste Beispiel natürlich, das kann man beliebig komplex werden lassen, aber es kommt immer häufiger vor, auch dass Profilbilder für Online-Präsenzen zum Beispiel KI generiert werden. Auch das ist irgendwas Eigenes, was man gemacht hat, aber man musste halt kein Geld zahlen. Der negative Seiteneffekt ist dafür natürlich, dass die Person, die das eigentlich gezeichnet hätte, um quasi 30, 50, wie auch immer, wie viele Euro ärmer ist, beziehungsweise dieses Geld halt nicht sieht, weil der Auftrag nie eingekommen ist. Ja. Und das ist halt so ein riesen Diskussionsding, wo ich bin mir immer noch nicht zu 100% sicher, was meine spezifische Meinung dazu ist, aber das typische Hin und Her ist halt, wo ich mir auch lange nicht sicher war, also klar, zum einen ist halt die Kausalkette, die ich gerade erzählt habe, relativ logisch. So, ja, also wenn du lieber was KI generieren lässt, anstatt das irgendjemanden, einen echten Menschen zeichnen oder komponieren zu lassen, hast du erstmal Geld gespart, zumindest auf erster Ebene, wenn du es irgendwie so auf so einem Online-Free-Modell machst, theoretisch. Mhm. Oder du hast vielleicht ein bisschen Geld bezahlt, weil du irgendeine Plus-Variante von einem KI-Modell abonniert hast. Aber das kostet vielleicht, weiß ich nicht, 20 Euro im Monat. Und dann hast du wahrscheinlich immer noch Geld gespart, verglichen mit einer echten Person 100 Euro fürs Zeichnen von einem Bild zu geben. Und ja. Das ist halt erstmal für die Person, die da was automatisch generieren lässt, ein positiver Aspekt. Und für die gerade Selbstständigen, die ja darauf angewiesen sind und die vielleicht auch, weiß ich nicht, knapp an der Grenze leben und immer gerade genug Geld reinkriegen, um zu überleben, ein Riesenproblem. Wenn dann ein Auftrag weniger reinkommt, ist es häufig ja schon so die Grenze zwischen in der Armut und gerade noch irgendwie rüber über die Runden kommen. Ja. Und dann ist es halt, jetzt habe ich den anderen Punkt vergessen. Ah ja, genau. Also letztendlich ist die andere Sache halt, ja, es ist aber halt natürlich auch viel kostengünstiger, wenn du gerade als Unternehmen zum Beispiel irgendwelche Bilder, die du schnell auf deine Webseite packen willst, mal schnell KI generierst, weil dann sparst du dir im Zweifelsfall extrem viele Lizenz- und Arbeitskosten, die du sonst hättest, wenn du einem Mitarbeitenden sonst 30 Euro die Stunde zahlen müsstest oder mehr, wenn es irgendwie ein Selbstständiger ist, 100 Euro pro Stunde zahlst, um ein kleines Bild für deine Webseite zu bekommen oder irgendwie eine Illustration, irgendeine Grafik. Ja, klar, benutze dann halt das KI-Modell, für das du vielleicht, weiß ich nicht, weniger zahlst, beziehungsweise für das du vielleicht erstmal auf den ersten Blick mehr zahlst im Monat, aber dadurch dann viel, viel mehr machen kannst mit diesem Modell, was dir innerhalb von Sekunden, das ist natürlich auch eine Arbeitszeiterleichterung, innerhalb von Sekunden solche Modelle oder solche Bilder generieren kann, theoretisch.
So. Naja,
das ist erstmal generell so, wie die Situation ist. Und es ist halt, es hat sich, glaube ich, gerade unter Artists, unter freien, selbstständigen Künstlern die Grundhaltung rauskristallisiert, dass KI erstmal per se schlecht ist, weil nimmt dir halt die Arbeit weg.
Das stimmt, das, ja.
Unter dem Punkt stimmt es. Ich würde es aber immer noch ein bisschen differenziert betrachten, weil ich finde, KI-Modelle, die Kreatives generieren, habe ich mittlerweile auch eine eher ablehnendere Haltung zu. So, auch vielleicht einfach, weil ich so ein bisschen durch das stark negative Framing in allen meinen Bekanntenkreisen das mittlerweile aufgesogen habe. Ich bin aber immer noch der Meinung, dass, also KI wird ja auch mittlerweile verwendet dafür, um zum Beispiel bei der Frühkrebserkennung zum Beispiel in der Medizin irgendwelche Rückschlüsse ziehen zu lassen oder auch bei seltsamen Krankheitsbildern einfach Ideen und Anreize zu geben für Doktoren, dass die das schneller zuordnen können oder einen weiteren Input bekommen, dass ich in solchen Situationen definitiv sagen würde, da ergibt es durchaus Sinn, dass man KI-Modelle nutzt. Da halte ich das auch für, ja, wirklich einen richtigen Nutzen. Aber es wird in dem Moment halt problematisch, wo Dinge, die keinen relativ großen Mehrwert geben, also ob ich jetzt als Unternehmen auf meiner Webseite zwei Illustrationen mehr habe, die ich mir schnell generiere, anstatt zwei Leute dafür abzustellen, die das mir machen, dafür dann quasi denen die Arbeit wegnehme, ist ein schwieriges Dilemma, glaube ich.
Ja, aber da könnte man jetzt halt, also ja, stimme ich dir zu.
Ist erstmal so der Grund.
Ich stimme dir völlig zu. Also ich meine, dass die Tatsache, dass natürlich KI erstmal überall Arbeitsplätze gefährdet. Also ich glaube, da sind wir uns einig. Also nicht nur die im Kreativen, sondern eine KI, die, was weiß ich, irgendwas schrauben kann. Eine KI, die irgendetwas zusammenlöten, dübeln kann. Es ist
KI,
immer
die dir ganze Webseiten bauen kann, macht ja im Prinzip jeden Entwickler, der Webseiten baut, erstmal obsolet.
Ja. Das ist, und jetzt natürlich, aber das Problem, dass natürlich das für Unternehmen ist das natürlich also für den Kapitalisten ist das natürlich eine super Möglichkeit, um Kosten einzusparen, um den eigenen Mehrwert zu steigern. Also das ist natürlich, das ist ja logisch, das ist ja völlig jetzt erstmal von Moral außen vor, ist ja völlig logisch, dass ein Unternehmer das macht. Also Marx, der ja keine Moral, verwendet, sondern ja nur beobachtend sagt, es ist ja logisch, wenn ich die Möglichkeit habe, das Geld zu sparen, dann mache ich das. Und es ist ja leider auch nicht so, dass dann diejenigen besser bezahlt werden. Also die da arbeiten, werden ja nicht besser bezahlt, weil zwei Leute entlassen werden, sozusagen.
Ja.
Sondern die entlassen werden, das Geld, das landet am Ende beim Kapitalisten.
Ja.
Beim Unternehmen. Als was auch immer. Im besten Fall, was weiß ich, für Expansion, im schlechtesten Fall im Auto des Betreibers, so ungefähr. Ne? Also das ist ja das Problem.
Ja.
Und insofern, wir in der Schule oder in der Medizin, in der Pflege, es ist ja immer so, sobald irgendwas gemacht wird, sobald Sparmaßnahmen möglich sind, ist natürlich die Versuchung nah. Und natürlich, wenn du Leute sparen kannst, wenn du Lohnkosten sparen kannst oder auch Produktionskosten, du hast eben gesagt Lizenzen, sobald man die sparen kann, ist es halt leider offensichtlich logisch. Deswegen ist es, finde ich, völlig richtig, wenn die sagen, oder wenn man das kritisch betrachtet. Also ich sehe das auch kritisch, weil eben nicht gar nicht mal nur die Kreativen, die sicherlich nochmal im ganz Besonderen, weil man ja auch diskutieren kann, ist das Kunst? Kann Kunst sozusagen von einem morallosen Etwas erzeugt werden?
Ja.
Das ist ja die eine Frage, aber generell trifft es ja überall. Also überall, wo eine KI zum Beispiel eine Kasse, also was weiß ich, geht an der Kasse los, geht an einem Bestellautomaten los, das ist ja dann nicht mal nur KI, sondern das ist ja teilweise auch einfach nur ein Programm. Also manchmal muss es ja gar nicht KI sein, aber die Programme können natürlich durch KI angereichert werden. Und überall hast du im Grunde genommen, also eigentlich hat man eine neue Welle der Digitalisierung, die man im Laufe der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts hatte, als ja zunehmend Berufe abgelöst wurden durch Technik.
Das wäre der nächste Punkt, den ich hatte, weil es wird ja immer gerne irgendwie Beispiele genannt von Leuten, die pro KI sind. Ich sage immer ganz salopp pro KI, ne, und sagen, ach komm, habt euch nicht alle, weil es kam natürlich in der Vergangenheit schon immer, immer wieder vor, dass Berufe und Berufstypen einfach abgelöst wurden durch effizientere Arten, das umzusetzen. Also, keine Ahnung, was habe ich immer gerne gesehen, die Webstühle, dass irgendwie die ganzen Weber damals Massenproteste gemacht haben, weil deren Jobs weggenommen wurden durch die besseren Maschinen.
Ja,
so, und trotzdem hat sich natürlich die effizientere Variante durchgesetzt, aber, und das ist ein Punkt, der mir gerade durch den Kopf ging,
Für wen ist es effizienter?
Na, für die Unternehmen, weil sie Geld sparen und Zeit.
Ja, genau. Ja. Das ist ja das Problem. Also das ist ja, wenn man das als Problem identifiziert, das ist das Problem.
Ja, also ich sag mal, ein Problem ist es für die Leute, die Arbeit vorher gemacht haben. Jetzt haben wir aber das Ding, also klar hat das Arbeitsplätze gekostet oder Leute mussten umschulen oder mussten irgendwas anderes tun. Blöd, so ist der Lauf der Dinge, sag ich jetzt mal ganz frech. Aber trotzdem sterben bestimmte Dinge ja nicht komplett aus. Und zwar, nehmen wir jetzt mal ein extrem krasses Beispiel. Angenommen, auch wenn ich nicht glaube, dass es passiert. Angenommen, jede Musik, die wir im Radio hören, ist nur noch durch die KI generiert, weil es günstiger ist und weil Leute das trotzdem im Radio hören. So. Und dann fallen ganz viele Künstler weg, die das sonst gemacht hätten. Es bleibt aber natürlich trotzdem irgendein, ich sag mal, harter Kern übrig, weil es immer Menschen geben wird, die bestimmte Dinge bevorzugen. Es gibt ja auch handgearbeitete Töpferware oder ähnliches, die natürlich nicht den Standard darstellt. Du gehst sonst sicherlich auch irgendwie in den Supermarkt zu IKEA oder sonst was und kaufst dir einfach 50 Vasen, die da alle vom Fließband kommen. Aber du kannst natürlich auch für einen deutlichen Aufpreis dann aber was Handgefertigtes haben und denkst dir, boah, cool, das hat aber jemand mit Herz und mit Hand selber hergestellt. Und ähnlich läuft es dann vermutlich irgendwann auch, vielleicht nicht bei allem, aber bei einigen Prozessen hinaus, die jetzt langsam von der KI abgelöst werden. Könnte ich mir vorstellen.
Die spannende Frage ist ja auch, ich hab jetzt das Thema noch und ich habe noch ein zweites, aber wir können den ja auch ein bisschen länger.
Ist ja der 7. länger machen. Ich hab auch noch einige Themen hier. Das ist ein großes, komplexes Thema. Ja, red gerne.
Aber was mir jetzt gerade einfällt, das Problem ist natürlich,
ja,
der Hauptkritikpunkt an der Industrialisierung war ja, dass Leute ausgebeutet werden.
Ja.
Dass Leute arbeiten in diesem Lohnverhältnis und einen Lohn bekommen, der aber nicht dem entspricht, was sie schaffen, und der Mehrwert landet beim Kapitalisten. Das ist so ganz zusammengefasst die Kritik an der Industrialisierung. Marx. So, ja. Jetzt ist ja die Frage, wenn eine KI jetzt diese Leute ersetzt, kann man eine KI ausbeuten?
Das ist eine gute Frage. Ja.
Also jetzt gehen wir mal davon aus, die Leute, die den Arbeitsplatz verlieren, das ist das eine Thema. So, das ist scheiße. Und solange es Unternehmen gibt, wird es ja auch immer Angestellte geben. Und die Löhne bekommen, die bekommen ja nicht plötzlich bessere Löhne, nur weil, was weiß ich, die Typen aus dem Produktionsdesign alle entlassen werden. So funktioniert es ja nicht in einem Unternehmen. Ist ja nicht so, dass irgendwie die aus dem Unternehmen. Also, und es bleibt ja dabei, dass du nicht den vollen Lohn bekommst. Also aus der Sicht bleibt ja die Ungerechtigkeit bestehen. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, ein Unternehmen setzt oder ein Unternehmen setzt nur auf KI. Das wäre dann ja quasi eine Art Selbstständigkeit mit KI-Assistance.
Ja.
Da gibt es ja kein Ausbeutungsverhältnis.
Jetzt haben wir aber folgende Situation, die wir bislang immer noch so ein bisschen unter den Tisch gekehrt haben. Und zwar, woher haben denn die ganzen KIs ihr Wissen? Und das kommt ja wiederum von Leuten, die irgendwann mal irgendwas geleistet haben. Also ich bleibe jetzt mal wieder bei dem Teil des Kreativen. Wenn jetzt also jemand Bilder generiert, irgendwelche Zeichnungen oder irgendwelche Illustrationen oder was auch immer, wurden die ja auf Material trainiert, was irgendwann von Leuten entwickelt, designt, gemacht wurde, die kreativ arbeiten an Illustrationen und Gemälden oder Ähnlichem. Und da ist halt die spannende Frage. Also ich würde sagen, ich hätte da, jetzt ist so eine ethische oder eine Moralfrage, ich hätte per se erstmal kein Problem damit, wenn alle Künstler und alle Content-Produzenten, wie auch immer du sie nennen möchtest, zugestimmt hätten, dass ihre Inhalte für das Training verwendet werden. Und wenn es ein explizites, hey, ich erstelle jetzt Dinge, damit die KI darauf trainieren kann, gewesen wäre. Das Problem ist, dass das nicht der Fall ist. Also auch dazu kann man schon viel nachlesen. Es gibt sicherlich KI-Modelle, die das irgendwie moraltechnisch in Ordnung versuchen zu lösen. Aber die meisten KI-Modelle haben halt einfach das gesamte Internet gescreent, Sachen, auch, ich sag mal, urheberrechtlich geschützte Dinge erstmal einfach reingespeist und gut ist. Und da stellt sich halt, und das ist auch ein großer Streitpunkt, der aktuell halt immer noch rumgeht, wo man, glaube ich, auch unterschiedliche Meinungen zu haben darf, ob es einen Urheberrechtsbruch darstellt, mit einer KI etwas zu generieren, was aus vielem urheberrechtlich geschützten Material neu zusammen generiert wurde, zum Beispiel. Weil nichts anderes tust du ja letztendlich, wenn du jetzt zum Beispiel einer KI sagst, hey, generiere mir mal ein lustiges Meme, zum Beispiel, dann werden da in irgendeiner Art und Weise, und wer weiß, wie genau dieses Berechnungsmodell funktioniert und das Generierungsprogramm, aber irgendwelche Inhalte werden genommen, die vorher eingespeist wurden, lass es 40.000 Bilder sein, und da wird was Neues draus gemacht. Und innerhalb dieser 40.000 Bilder, die vielleicht mehr oder weniger irgendwie Grundlage für das neu generierte Bild sind, können sicherlich auch urheberrechtlich geschützt sein. Vielleicht nicht alle, aber ich würde sagen die meisten, weil wir doch an vielen Stellen Urheberrecht haben mittlerweile. Und da hast du halt das Problem, dass du, wenn alle dazu übergehen würden, das zu machen, hättest du erstmal irgendwann keine Kreativen mehr, die dir den neuen Input beisteuern. Hast du dann überhaupt neuen Input oder recycelst du einfach für immer die Sachen, die es schon mal irgendwann gab? Und zweitens ist es halt immer noch irgendwie ein indirektes Ausbeuten der Leute, die diese Inhalte vorher erzeugt haben, weil sie halt teilweise auch ohne um Erlaubnis zu fragen wiederverwendet wurden.
Naja, das stimmt. Also natürlich, wenn du nehmen wir jetzt mal zurück zur Selbstständigkeit und nimmst nur KI-Assistance. Dadurch, dass du ja das Wissen oder die Arbeit von anderen Leuten mit der KI verwendest, bist du im Prinzip, dann beutest du die unwissentlich aus.
Sozusagen.
Also,
ja. Extrem formuliert sozusagen das, ja.
Du produzierst einen Mehrwert, der darauf basiert, dass mal eine Arbeit geleistet wurde, die die KI im Grunde genommen wiederverwendet. Und deren Arbeit ist dann ja im Prinzip schon gemacht und die werden ja nicht sozusagen, also es wird ja nicht jemand nach dem, so wie jetzt GEMA, so hey, so hallo, deine Arbeit wurde gerade wiederverwendet, du bekommst dafür so und so viel Geld.
Genau, es wäre wünschenswert, wenn das existieren würde, aber es ist halt komplett unreguliert.
Vom Bezahler. Auf der anderen Seite bin ich beim Urheberrecht, da bin ich ja manchmal auch so ein bisschen kritisch und da habe ich neulich, weil das war auch Thema bei uns bei der, was eigentlich, ob das eigentlich Kunst ist, wie funktioniert das Hirn? Ich meine, ich weiß nicht, ich könnte jetzt meine Tante fragen, die ist tatsächlich Malerin.
Ja.
Die sieht ja Bilder. Und gerade in der Anfangszeit als Künstler würde ich behaupten, orientierst du dich doch auch an Werken anderer. Also du kopierst sie nicht, ne? Du kopierst ja nicht die Werke, aber du entwickelst ja irgendwie deinen Stil und der fällt dir ja nicht eines Nachts vom Himmel, während du die Augen zu hast, sondern du schaust dir ja Bilder an.
Das ist, glaube ich, eine extrem krasse philosophische Grundfrage, ist, inwieweit wir wirklich kreativ eigene Dinge beisteuern oder ob das alles sowieso nur Einflüsse sind, die wir von überall aufgenommen haben.
Ja, also zum Beispiel, es gibt den Fall, dass ich weiß nicht, ob ich glaube, es war eine Fernsehserie, aber ich kann mir vorstellen, dass es sowas ist. Es war eine Serie, aber ich kann mir vorstellen, dass sowas auch in echt passiert. Also es ist für mich ein Prozess. So, da hatte jemand einer Frau vor, was weiß ich, einer längeren Zeit eine private Aufnahme eingespielt mit einer, also mit einer Trompete, ein Musikstück. Mhm. Ein kleines Musikstück, das er selber geschrieben hat. Mhm. Warte mal, jetzt ist der Bildschirm ausgegangen. Das war eigentlich ganz schön, aber ich weiß immer nicht, ob du mich da noch hörst.
Ja.
Der Bildschirm ist wieder an. So, und er hat das aber nie veröffentlicht. Mhm. Er hat es aber in seiner Wohnung gespielt.
Ja.
So, weil er natürlich das einspielen musste und er hat es auch geübt und er hat es in seiner Wohnung geübt. In der Nähe dieser Wohnung befand sich ein Musiker gelebt. Mhm. Der hat ein Musikstück geschrieben, es veröffentlicht und viele Jahre später hat plötzlich dann dieser Mann gesagt, Moment mal, das ist doch mein Musikstück. Mhm. Ich habe das doch komponiert, aber habe es dann nie veröffentlicht. Oder irgendwie so war die Geschichte.
Ja,
der hat den ja nicht absichtlich kopiert, aber der hat unbewusst die Proben von ihm gehört und hat diese Melodie, die du irgendwie in deinem Kopf hast, so wie du eine Lieblingszahl hast, so wie du eine Lieblingsfarbe hast, hat er diese Melodie abgespeichert und hat irgendwann ein Lied komponiert, viele Jahre später, und hat da diese Melodie verarbeitet.
Genau,
Das war kein gewolltes Plagiat, es war auch keine Kopie gewollt, sondern das Hirn hat einfach etwas aufgenommen und verarbeitet und irgendwie das dann wiedergegeben. Und ich kann mir vorstellen, wie gesagt, ich könnte jetzt meine Tante fragen, natürlich gibt es Künstler, natürlich gibt es eine Wissenschaft, die KünstlerInnen malen nicht einfach nur darauf hin, sondern die denken sich was dabei. Ja. Aber am Anfang bist du doch auch, also ich weiß nicht, wie es dir beim Coden ging, aber am Anfang kopierst du doch auch erstmal Dinge, die funktioniert haben und lernst darüber dann ja auch deinen eigenen Stil zum Beispiel zu programmieren.
Das Ding ist und halt,
Jetzt würde ja jemand, der in den Quellcode würde sagen, Moment mal, du programmierst genauso wie ich. Mhm. Und dann würde ich sagen, ja, weil ich vielleicht zum Anfang das als Inspiration genommen habe und es so mir irgendwie angewöhnt habe, aber ich will dich ja nicht kopieren. Und dann malen zwei Leute das ein Bild über Paris, da steht nun mal dieser olle Turm. Hm. Und die sehen dann vielleicht ähnlicher aus das ist dann diese Frage, wie du gerade meintest. Sind wir eigentlich kreativ oder
nutzen wir genau wie auch KI-Modelle immer nur die Einflüsse, die wir bereits haben und kombinieren sie zu etwas Neuem? So.
Ja. Sind wir vielleicht auch nicht anders als eine KI, die auch eigentlich nur Eindrücke sammelt und die dann zusammenkleistert und was Neues macht? Also was unterscheidet uns dann, wenn wir jetzt mal annehmen, dass das unsere Kreativität ist?
Ja.
Was unterscheidet dann unsere Kreativität von der einer KI?
So,
Und
und jetzt kann
sind wir
ich
dann
zwei Punkte
eigentlich
geben,
permanent,
eins positiv, eins negativ. Auf die
ja, sind wir
Frage kann
dann
ich
nicht
dir.
eigentlich permanent dabei, genau das zu machen, was wir an der KI ja zu Recht kritisieren, nämlich wir verarbeiten ja irgendwie weiter. Also
So, ja, also erstmal um die Frage zu, also ohne positiv und negativ, ich denke, es gibt noch den Unterschied, weil wir ja Einflüsse aus der Umwelt haben. Also allein schon dadurch, dass wir uns vielleicht mal einen Tag schlechter fühlen oder einen Tag besser fühlen, also einfach immer Hormonhaushalt im Gehirn und Chemikalien, was ja bei einer KI nicht zu 100% reproduzierbar ist. Oder du gehst einfach irgendwie auf den Spaziergang und siehst irgendeine Kleinigkeit, die gar nichts mit dem zu tun hat, was du eigentlich, ne, also zum Beispiel bei Musik oder bei Kunst, und kannst es trotzdem vielleicht irgendwie verarbeiten. Dazu müsste man also eine KI mit noch viel mehr Möglichkeiten ausstatten und tatsächlich wie ein Menschen Eindrücke, beliebige Eindrücke sammeln lassen und auch ja, quasi die neuronalen Netze so erweitern, dass sie tatsächlich diese Eindrücke auch sinnvoll in irgendwas einfließen lassen können, was generiert wird. Jetzt aber zum Positiven und Negativen. Der positive Teil ist, KIs machen das natürlich deutlich schneller als Menschen. Selbst wenn wir Menschen nur unsere Eindrücke wieder reproduzieren, also neu miteinander kombinieren und reproduzieren, KIs sind halt einfach super viel schneller als ein Mensch das ist. Das ist der positive Teil, den wir auch schon behandelt haben. Ein weiterer Negativteil, und das ist auch der letzte Punkt, den ich, glaube ich, ansprechen kann heute, ist, Menschen verbringen. Warte, wie formuliere ich das jetzt am provokantesten? Menschen roden nicht für jede einzelne Idee und jeden einzelnen Output zwei Bäume. Ein großes Problem bei KIs ist halt, dass die irgendwie gekühlt werden müssen, dass sie ihre Rechenleistung in irgendeiner Art und Weise mit Strom
Ja.
kompensieren müssen. Und ich weiß nicht, es gibt sicherlich auch unterschiedliche Quellen und unterschiedliche Berechnungsweisen, aber man sagt ja immer gerne so salopp, für jede Anfrage, die du an einen Chatbot stellst, wird irgendwo ein Baum gerodet. Weil einfach eine KI für jede Anfrage so viel Rechenleistung braucht, um diese ganzen Informationen, gerade ChatGPT und ähnliche von diesem Kaliber, die halt so unglaublich riesige Daten haben, das ja alles im Hintergrund auch sehr schnell bearbeiten und berechnen müssen. Und das muss auch noch zusätzlich alles gekühlt werden, das mit Elektrizität versorgte Rechenzentrum, das so einfach einen riesigen ja, Fußabdruck hinterlässt und quasi die Klimaerwärmung damit oder den Klimawandel damit beschleunigst. Oder anders gesagt, dass KI-Modelle und KI-Rechenzentren stark dazu beitragen, weil sie Stromkosten haben in Höhe von, ich weiß nicht, wie vielen kleinen oder Großstädten. Habe ich jetzt, wie gesagt, alles nicht in Zahlen parat, könnte man selber noch mal googeln, aber das ist das, was auch gerne noch als Punkt gesagt wird.
Ja, ich habe noch einen und dann würde ich es auch abschließen, aber dann müssen wir es nicht nochmal wieder aufmachen demnächst. Was ich bei KI, wir wurden ja auch gefragt, so mit Chancen und Risiken, und was ich festgestellt habe oder auch beobachtet habe, gar nicht bei mir selber, ich muss sagen, ich bin nicht unbedingt so der absolute KI-User. Also ich habe das auch relativ spät entdeckt, ich war auch echt überrascht. Was ich vorhin noch dachte ist, ich glaube, warum man auch so ein bisschen davon überrascht war, weißt du nämlich, wann die KI so aufstieg, in welcher Zeit?
Ja, während der Pandemie, 21,
Während der
oder?
Pandemie.
Ja.
Genau während der Pandemie. Also ich glaube 2020, 2021, irgendwo da kam GPT-3. Und das war ja das erste zugängliche. Und ich glaube, dass in der Zeit hat man das nicht so auf dem Schirm gehabt, weil man irgendwie im Kopf immer bei Inzidenzzahlen und RKI und so
Das
weiter und
kann
so fort
sein.
war. Also das ist für mich immer so eine Erklärung, warum man dann plötzlich so überrascht war und denkt sich so, boah, oh, die kann ja aber viel, weil man irgendwie so den Aufstieg gar nicht so richtig mitbekommen hat, weil der nämlich echt in der Pandemie lag.
Ich glaube, es lag daran, dass du in der Pandemie teilweise aber vielleicht auch mehr Zeit hattest, das zu nutzen und vielleicht auch einfach sozial abgehängt warst und wenig Leute hattest, mit denen du irgendwie soziale Kontakte hattest. Da kam eine KI, also ein Chatmodell, wo du einfach mit schreiben konntest, glaube ich, auch nicht ungelegen für viele Menschen, kann ich mir
Ja.
vorstellen. Aber wer weiß, ja.
Und das Zweite, so und also was ich festgestellt habe, ist, es ist ja gar nicht so, dass man, weil es wird immer gesagt, wenn du die KI benutzt, dass dann keine Ahnung, du denkst nicht mehr. Ich
Ja,
glaube, dass
genau, ist, dass du
Menschen,
dümmer wirst, weil du mal irgendwie eine Anfrage an ChatGPT
ich wollte gerade
sendest.
sagen, ich glaube nicht, und ich glaube auch, dass das Ausmaß der Antwort einer KI, das ja nicht nur einfach, ich gebe dir die Lösung, sondern ja meistens auch eine Erklärung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein mathematisches Problem eingebe, dann erklärt die KI ja auch, glaube ich, von sich aus automatisch, wie sie es löst.
Ja.
Das heißt, du hast irgendwie einen Prozess. Klar kann man die Antwort einfach nur nehmen, aber ganz ehrlich, das gab es schon immer. Also, dass man eine Antwort sich irgendwo holte, im Zweifel hat man irgendjemand anders gefragt. Also, dass man Denkleistung abgeben konnte und outsourcen ko konnte, das war, glaube ich, schon immer irgendwie möglich.
Ja, klar.
Was ich viel entscheidender oder schlimmer finde, ist, dass KI Entscheidungen abnimmt. Also, dass du im Grunde genommen, das habe ich beobachtet jetzt bei jemandem aus dem Studium, da ging es um die Frage Stundenplanen. Wenn ich eine Stunde plane, dann kann ich auch KI fragen. Eine KI gibt oder ChatGPT gibt gute Möglichkeiten, zum Beispiel, wie du zu einem Thema beginnst. Und man kann sich das auch super weiter aufdröseln lassen, mit Zeitidee und mit Material. Also das ist ja alles okay. Und das wird auch im Studium mittlerweile nicht irgendwie verpönt, sondern das ist schon Teil des Unterrichts, dass man ihn mit KI vorbereitet, dass du zum Beispiel schwierige Texte von der KI nochmal einfacher schreiben lässt und damit auch differenzieren kannst und den SchülerInnen mit etwas ja, Textverständnisproblemen dann sozusagen den einfacheren Text dazugeben kannst als Hilfe oder du lässt dir ein Glossar erstellen, das ist alles super. Das Problem ist nur, irgendwann musst du dich ja entscheiden, das zu machen oder nicht. Und du musst dich entscheiden. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann gibt es am besten irgendwann auch kein Zurück. Am besten plant man, im schlimmsten Fall planst du es am Abend vorher und irgendwann musst du sagen, ich entscheide mich jetzt und lege mich hin und morgen fahre ich in die Schule und dann mache ich das.
Stimmt.
Und ich glaube, dass dadurch, dass man ja bei der KI immer noch mal weiter und immer noch mal nachhaken kann oder noch mal fragen kann oder noch mal absichern kann, habe ich beobachtet, dass sehr viele Leute sich schwer tun, am Ende eine Entscheidung zu treffen, hinter der sie auch stehen und für die sie auch stehen. Also für die sie auch stehen, wenn's misslingt. Also wenn es toll geht, ist
Interessant,
ja
ja.
schön, hat eine tolle Stunde, ist klasse. Aber wenn es schief geht, dann muss man ja irgendwie auch sagen, ja, okay, das war jetzt scheiße von mir. So. Und ich habe offensichtlich selbst den Input der KI, der vielleicht gut war, oder vielleicht war der auch schon schlecht, vielleicht waren meine Prompts auch schon schlecht oder meine Idee war schlecht. Aber ich habe mich am Ende für diesen Schrott entschieden und habe ihn gemacht und der hat nicht geklappt. Und da sehe ich irgendwie so ein Problem, was bei so Entscheidungen, und das kann man natürlich dann zuspitzen, in wirklich moralisch-ethischen Fragen, so, keine Ahnung, die absolute Dystopie ist dann, dass irgendwann ein Gericht, dass Gerichtsprozesse, dass Gerichte entlastet werden sollen, ne, Thema Sparmaßnahme und vermeintlich einfache Verfahren mit einfacher oder mit eindeutiger Beweislast werden von der KI behandelt, dass also eine KI ein Urteil spricht. Das ist natürlich absolut dystopisch, aber die Menschheit war schon öfter bereit für Dystopien. Also
Das stimmt, ja. Ja, Gott, also.
keine Dystopie ist scheiße genug, dass sie nicht von den Menschen umgesetzt werden. Gerade Deutschland ist da ganz gut drin.
Leider, ja, das stimmt. Oh Gott. Also ich denke, es ist eine spannende Frage. Es war ja auch, als das Internet aufkam, dass man sich gefragt hat, hui, oh, schwierig, schwierig. Und dass man dann irgendwann realisiert, ach shit, irgendwie gibt es dann ja eine ganze Generation an Menschen, die das gar nicht ohne kennt. Und wir sind ja aktuell noch so weit am Start der KI, dass für die meisten Menschen es eine Art Vorher und Nachher gab. Aber wir werden ja in einigen Jahren eine ganze Generation an Menschen haben, die aktuell noch sehr jung sind, die einfach gar keine Zeit mehr kennt, wo du nicht einfach immer jederzeit ChatGPT oder ähnliches fragen konntest und irgendeine Antwort bekommen hast.
Ja,
Und ich
ja.
glaube, das könnte noch mal einen ganz anderen, ich sage mal, einen ganz anderen Twist geben auf dieses ganze Thema, weil aktuell reden wir eigentlich eher aus dieser Perspektive von Menschen, die halt, ich sag mal, das vorher nachher kennen. So, du hast halt vorher keine KI benutzt, ja, könntest du theoretisch halt auch immer noch. Warum setzt du dich hin und lässt dir deine Antwort von ChatGPT vorschreiben? Du könntest dich auch 2 Stunden hinsetzen und dir selbst was überlegen. So, und das ist halt so dieses Thema, wo ich glaube, wir in den nächsten Jahren noch deutlich mehr von sehen werden.
Naja, also
Aber
ich
bleibt
glaube,
spannend.
ja, ich glaube schon, dass die KI, also dass ja, kann man es, dass die KI, so wie wir sie jetzt gerade erleben, dass das schon in so einer Reihe stehen kann mit Internet, mit Elektrizität, mit Buchdruck.
Möglich, aber da, ich glaube, da muss noch mehr getan werden, weil
Da muss
auch wenn das
noch was
aktuell
getan werden.
beeindruckend ist. Bitte?
Aber es kann sein, dass wir irgendwann sagen, 2021 hat sich die Menschheit so verändert, wie damals, als Gutenberg anfing, den Buchdruck und die Bücher angefangen wurden zu drucken. Also ich weiß es. Aber ich kann
Da
es mir
sehe ich noch
vorstellen,
nicht genug, ich sehe noch nicht groß genug seiendes Potenzial. Der Satz war seltsam. Aber ich glaube, dafür muss dieses gesamte KI-Thema noch einen stärkeren Schritt machen. Vielleicht ist es auch ein gradueller Prozess und ich sehe es aktuell noch nicht. Aber zumindest so auf den ersten Blick, klar ist das beeindruckend, aber es ist noch nicht beeindruckend genug für mich, als dass ich das Gefühl habe, es ist ein gigantischer nächster Schritt. Aber vielleicht ist auch rückwirkend, vielleicht war es auch damals, als Buchdruck oder auch die Industrialisierung stattgefunden haben, ein schleichender Prozess, wo jemand dachte, ah gut, nur weil da jetzt sich irgendwie eine Maschine bewegt, ist das jetzt ja noch kein Riesending. Und erst 20, 40, 100 Jahre später hat man gemerkt, was für ein Gamechanger das war. Deshalb mal
naja,
gucken, mal abwarten.
so bei industrieller Sicht oder bei Industrialisierung ist halt so dieser Aspekt, dass sich halt das Herrschafts-, dass du, wenn du die Herrschaftsverhältnisse anguckst, dass es da wirklich ein Vorher und ein Nachher gab und dass im Grunde genommen in der industrialisierten Welt plötzlich die Macht und die Herrschaft ganz anders oder ganz neu definiert werden konnte, zumindest wenn man zum Beispiel der Einteilung von Marx, also wenn man den Marxismus, wenn man das sich anguckt, wie sie es machen, dass eben wirklich Herrschaft, also es gab kein Zurück. Sowas wie Lohnarbeit zum Beispiel heute ist ja völlig normal. Also die allermeisten Menschen, wenn du nicht selbstständig bist, arbeitest du mit Lohn. Und sich zu überlegen, dass das nur wegen der Industrialisierung in diesem Sinne überhaupt so entstanden ist, ist eigentlich eine total crazy Sache. Und da gebe ich dir recht, da sind wir noch nicht. Aber who knows?
Ja, und das ist halt die Frage, ob wir wirklich so einen einschneidenden Enden. Also klar, du hast das ja jetzt schon, dass so Deepfakes, wie sie gerne genannt werden, irgendwelche KI-generierten Bilder oder stark bearbeitete Bilder und Videoaufnahmen durchaus schon einen großen Einfluss haben auf Wahlkämpfe, auf Demonstrationen, auf ähnliche Diskussionen, die online oder in der echten Welt stattfinden, auf generelle Nachrichtenlagen. Da kann das natürlich noch sehr wild werden. Also auch da bin ich sag mal, ich glaube, das Fazit, was man generell sagen könnte, ist, man muss gespannt bleiben, weil der Zug steht erst am Anfang der Strecke.
Vielleicht gibt es irgendwann eine postkapitalistische Zeit, in der wir ein völlig anderes Gesellschaftssystem haben. Ich weiß nicht, also wahrscheinlich kein gutes, aber naja.
Wie gesagt, also ich glaube, mein größtes Problem mit KI sind die gesamten kreativen Dinge, die die KI erschaffen kann. Also Bilder, Videomaterial, Musik vielleicht auch, Tonaufnahmen, dass du einfach eine Stimme, das hatten wir ja schon mal das Thema, eine Stimme sehr gut nachahmen kannst durch KI-Generierung. Ich sag nur Ingo Ruff.
An dieser Stelle möchte ich noch mal kurz auf den kurzen Videoclip verweisen, wie Stephen Hawking eine Halfpipe
Gott, ja. Also. Es gibt auch durchaus lustige Dinge, die man machen kann. Das sage ich, stelle ich ja gar nicht in Abrede. Aber es ist halt dieser gesamte Content-Creator-Teil von der KI, der ja wirklich gefährlich ist und sein kann,
ja,
nicht sein muss,
natürlich.
aber sein kann, ist so ein großes Problem an diesem ganzen Ding. Weil ich glaube, wenn das nicht wäre und es nur darum ginge, unsere Arbeitsprozesse zu optimieren, unser Leben besser zu machen oder auch ja, irgendwelche Techniken oder was auch immer, alles, was so in die Richtung Optimierung geht, finde ich total spannend und bin ich auch total für. Also wenn wir medizinische Durchbrüche mit KI erreichen können oder andere Durchbrüche in der Wissenschaft, finde ich das klasse erstmal per se. Also kommt drauf an, wenn eine, so im Bereich Waffenentwicklung muss man es vielleicht auch nicht übertreiben. Aber
Ich
gut.
wollte gerade sagen, ein Thema haben wir noch gar nicht angeschnitten und das schneiden wir jetzt auch nicht mehr an, aber
Kriegsführung oder was?
wir wollen es nicht unerwähnt lassen. Als
Ja.
Marie Curie die Radioaktivität entdeckte,
Ja.
hat sie bestimmt nicht damit gerechnet, dass es im Jahr 2025 Massenvernichtungswaffen gibt, die im Grunde genommen die gesamte Menschheit innerhalb weniger Stunden auslöschen können. Und eigentlich diese Massenvernichtungswaffen nur deswegen existieren, weil sie die Radioaktivität entdeckt hat.
Ja,
Also,
das ist genau, das
das
ist immer das Problem.
Kriegsführung, Militarismus, Raketen. Und ich weiß nicht, hatten in dieser Fortbildung, dass irgendwie dieses The Electronic Brain oder sowas, das war auf 43 datiert aus den USA. Das waren irgendwie zwei Pitts und Mac irgendwas. Und mein erster Gedanke und auch die Frage, die ich dem Dozenten gestellt hatte, die er leider nicht ganz beantworten konnte, war das militaristisch? Weil 1943 in den USA war ja die Frage, ne, Kriegseintritt oder
Ja.
Krieg und wie kämpfen wir? Und auf der anderen Seite ist das, das ist der Nationalsozialismus, der ja auch technisch auch nicht ganz ohne war. Ich meine, die Rakete, die sie entwickelt hatten und so weiter und so
Ja.
fort, also die waren technisch ja auch nicht so steckt und auch nicht ambitionslos. Und da war natürlich mein erster Gedanke, oh, Electronic Brain, war das möglicherweise am Anfang sogar eine militaristische Vorbereitung, dass man einen Krieg möglichst elektronisch führt. Und ich meine, wir sind auch da ja schon an einer Schwelle, ja, wenn der Soldat nicht mehr denkt. Ist das schön, wenn Roboter aufeinander zugehen, dass keine Menschen sterben, oder ist das schlecht, wenn also sozusagen ein Krieg völlig entmenschlicht wird?
Ich glaube, es ist ein generelles Problem halt, dass viele Durchbrüche größerer Dinge immer aufgrund eines Konfliktes oder militärischer Auseinandersetzung entstehen, was wir in der Historie häufig gesehen haben, weil immer es irgendwie darum ging, dass man jemand anderen übertrumpft und da eine Nasenlänge voraus ist. Ach Gott. Ich
Ich
wollte
Trumpf
noch
benutzt.
ein schönes Fazit sagen. Bekomme ich es jetzt noch zusammen? Ah ja, genau. Es ist immer ein großes Problem, wenn neue Dinge aufkommen, zum Beispiel jetzt KI oder damals Radioaktivität oder was auch immer. Es gibt so viele positive Dinge, aber es gibt leider auch immer die zweite Seite der Medaille und es gibt auch immer die ganzen negativen Dinge und du kriegst es halt nicht ohne das andere irgendwie zusammen. Ich glaube, dass KI uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten unglaublich viel bringen wird, viele Fortschritte durchaus hilfreich sein wird in allen möglichen Bereichen. Und genauso befürchte ich, und ich denke, man kriegt es halt einfach nicht entfernt, man kriegt es nicht weg, wird es auch unglaublich viele Probleme mit sich bringen. Ich glaube, es ist ein zweischneidiges Schwert. Und tja, wir werden sehen, inwieweit es unser Leben beeinflusst und inwieweit es das Weltgeschehen beeinflusst. Haben wir damit, also es ist schon ziemlich weit fortgeschritten im Podcast. Ich würde es langsam zum Ende bringen. Du kannst auch gerne noch mal über abschließende Worte nachdenken.
Ich habe abschließende Worte.
Dann hau sie raus und
Ich, warte,
dann kommen wir zum Ende.
ich muss sie ganz kurz nochmal absichern. Ich muss mal kurz meinen
Lass sie
Anwalt fragen.
bitte von ChatGPT generieren, die abschließenden Worte. Bitte schreibe mir eine Verabschiedung für den Podcast über KI-Themen. Wenn du das, tust du das wirklich gerade?
So, also ich hätte meine Schlussworte.
Ja,
Sind sechs
okay,
Worte.
ja. Hau
Feine
raus.
Obstbrände, zarte Schokolade, knackige Nüsse.
Okay, damit habe ich nicht gerechnet, obwohl es eigentlich so offensichtlich war.
Jede Tropfen Nuss.
Du hättest auch noch mal einen Baum fällen lassen können und mit ChatGPT eine Be
Ich habe nur YouTube
Mensch.
geöffnet. Ich glaube, da ist auch schon ein halber Busch weg, aber.
Wahrscheinlich auch, ja. Ich glaube, da
Nein.
ist auch. Wir könnten vom Hundertsten ins Tausendste kommen, aber wir lassen es sein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast bei den Kleder-Bros. Denkt dran, nächste Woche gibt es keinen, danach geht es hoffentlich regulär weiter. Bis dann.
Bis dann, tschüss.